Grundlage für die heutigen Betrachtungen sollen einige Verse aus dem Alten Testament sein, und zwar aus dem ersten der beiden Chronikbücher. Für Christen bilden die beiden Teile der Bibel, das Alte und das Neue Testament, eine Einheit. Erfahren sie aus dem Alten Testament etwas über die Erschaffung der Welt durch Gott, die Urgeschichte der Menschheit, die Auswahl eines Volkes als Gottes Eigentum, über Gottes Gebote für dieses Volk und nicht nur für dieses, und dann über die wechselvolle Geschichte dieses Volkes, so finden Sie im Neuen Testament Berichte über das Kommen des von Gott gesandten Erlösers, Jesus Christus, des Sohnes Gottes, darüber, was dieser über Gott, seinen Vater, verkündet hat und vor allem über sein Erlösungswerk, das er durch sein Sterben am Kreuz ausgeführt hat, und danach über die Entstehung und Ausbreitung der auf dem Glauben an Jesus beruhenden christlichen Gemeinde. Die Tatsache, dass die alttestamentlichen Gebote Grundlage für das Leben auch der Christen, eigentlich aller Menschen, darstellen, und dass bereits im Alten Testament immer wieder auf das Kommen dieses göttlichen Erlösers hingewiesen wurde, und dass das Neue Testament hunderte Male auf die Aussagen des Alten Testamentes zurückgreift, macht das Alte Testament auch für uns Christen, eigentlich für alle Menschen, auch in der heutigen Zeit wichtig. Und es ist gut, es zu lesen, es zu studieren. Die beiden Chronikbücher gehören sicher nicht zu den am häufigsten gelesenen Büchern des Alten Testaments, obgleich sie gut dem geschilderten Charakter der alttestamentlichen Bücher entsprechen. Beschreiben Sie doch die Geschichte der Menschheit von ihrer Erschaffung an und dann die Geschichte des Volkes Israel bis zu dessen Deportation und teilweisen Rückkehr. Dass sie nicht zu häufig gelesen werden, hängt vielleicht damit zusammen, dass es ähnliche, zum Teil ausführlichere historische Beschreibungen in den beiden Büchern Samuel und den beiden Königsbüchern gibt. Und dass sie Auflistungen von Namen enthalten, die für die Urgeschichte und die Geschichte Israels von Bedeutung waren, uns heute aber wenig zu sagen haben. Das gilt speziell für die ersten Kapitel des ersten Chronikbuches, aus denen der Text stammt, den wir uns heute ansehen wollen. Dort werden zunächst die Urväter, dann wichtige Angehörige der 12 Stämme Israel angeführt und dann solche, die in der Hauptstadt Jerusalem wohnten, darunter auch diejenigen, die für die Sicherheit dieser Stadt und des darin befindlichen Heiligtums Gottes verantwortlich waren, die sogenannten Torhüter. Dort heißt es im 9. Kapitel des ersten Chronikbuches von Vers 17 bis Vers 22, und die Torhüter, Schallum und Akkub und Talmon und Achiman. Und ihr Bruder Schallum war das Oberhaupt und hat bis heute die Wache am Königstor im Osten. Sie waren die Torhüter für die Lager der Söhne Levis. Und Schallum, der Sohn des Kore, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs und seine Brüder vom Haus seines Vaters, die Korachiter, waren über die Arbeit des Dienstes als Wächter an den Schwellen des Zeltes gesetzt. Und ihre Väter waren einst über das Lager des Herrn als Hüter des Eingangs eingesetzt. Und Pinchas, der Sohn Eliasars, war vorher Fürst über sie. Der Herr war mit ihm. Zechariah, der Sohn Meschelemjas, war Torhüter am Eingang des Zeltes der Begegnung. Diese Namen wären für uns heute kaum interessant, wenn in diesem Zusammenhang nicht eine Person genannt würde, die in früheren Zeiten eine führende Funktion unter diesen Torhütern innehatte und deren Namen Pinchas eine Bemerkung angefügt worden wäre: der Herr war mit ihm. Ich darf noch einmal diesen 20. Vers vorlesen. Und Pinchas, der Sohn Eliasars, war vorher Fürst über sie, der Herr war mit ihm. Dieser Zusatz ist sonst bei den anderen Namen nicht zu finden. Was mag dieser bedeuten? Der Herr, Gott, war mit Pinchas. Gott war mit einem speziellen Menschen. Ist Gott nicht überall, bei allen seinen Geschöpfen, allen Menschen, ganz besonders denjenigen, die zu seinem Volk gehören, also auch bei uns Christen? Hatte das nicht Jesus den Jüngern bei seiner Verabschiedung von ihnen vor seiner Rückkehr zum Vater zugesagt? Wir kennen alle diesen Vers aus Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Eine Zusage, die wir sicherlich mit Recht auch auf uns heute beziehen können. Gewiss drücken wir diese häufig als Wunsch an andere aus. So wie wir das vorhin im Lied, Gemeindelieder 107 in der ersten Strophe, getan hatten. Paulus tat das ähnlich, zum Beispiel in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth mit den Worten: die Gnade, also die Zuwendung unseres Herrn Jesus Christus, sei mit euch. 1. Korinther 16. Damit wollen wir sicher nicht an der Gültigkeit der Zusage Jesu zweifeln, indem wir ausdrücken, dass sie erst durch unsere Wünsche wahr werden möge, sondern wir möchten sagen, dass sich diese Gegenwart Gottes im Leben der anderen, in ihren Erlebnissen und den erzielten Resultaten besonders zeigen möchte. Und so war es wohl auch bei Pinchas. Um welche Erlebnisse es sich bei ihm handelte, erfahren wir aus anderen alttestamentlichen Büchern. Wir wollen uns diese Berichte kurz ansehen, um daraus zu lernen, wie Gottes Gegenwart auch in unserem Leben besser erlebbar, besser sichtbar werden kann. Beginnen wir mit der vorgelesenen Aussage über Pinchas hier im ersten Buch der Chronik. Fürst, also Vorsteher der Torwächter am Heiligtum zu sein, war sicher in der damaligen Zeit eine anerkannte Aufgabe, eine, die nur der erfüllen konnte, der bereit war, Verantwortung für einen Dienst, für andere und ganz besonders Gott gegenüber zu tragen, die aber wohl kaum im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, obgleich dieser Dienst ständig getan werden musste. Ob sich in der Bereitschaft, einen solchen notwendigen, aber unauffälligen Dienst zu tun, schon etwas von Gottes Gegenwart in Pinchas Leben zeigte? Ein zweiter Bericht. Pinchas war der Sohn des hohen Priesters Eliasar und somit auch Priester, später auch hoher Priester, hatte also auch ein hohes, später das höchste Amt im geistlichen Dienst inne. Dies war eine angesehene Stellung innerhalb des Volkes Israel. Aber mit welchen Auflagen, Einschränkungen sie verbunden war, erfahren wir erst beim Lesen der von Gott dafür gebotenen Regelungen in den Mosebüchern. Dass Priester im Gegensatz zu allen anderen Angehörigen des Volkes keinen Grund und Boden besitzen durften, sondern von den Abgaben der anderen leben mussten, dass sie besonders strengen Regelungen der kultischen Reinheit unterlagen, die auch das übliche Familienleben beeinträchtigten, ist eine sicher nicht für alle angenehme Seite dieser Tätigkeit. Ob sich in der Bereitschaft zur Ausführung eines solchen Dienstes, bei dem auf manche Annehmlichkeiten verzichtet werden musste, auch etwas davon zeigte, dass Gott bei Pinchas war? Drittens, Als das Volk Israel auf dem langen Weg aus Ägypten in das ihnen zugesprochene Land mit den Bewohnern der Länder, durch die es ziehen musste, und die fremden Göttern dienten, in Berührung kam, bestand die Gefahr, dass durch enge Kontakte und besonders durch Vermischung mit diesen Völkern der ohnehin immer wieder gefährdete Glaube der Israeliten in Gefahr kam, verloren zu gehen oder sich mit dem Glauben der anderen Völker zu vermischen. Gott hatte sein Volk durch Gebote vor dieser Gefahr gewarnt. Im 4. Mosebuch, im 25. Kapitel, wird uns berichtet, wie es Pinchas war, der durch eine spontane, von niemandem angeordnete Handlung ein aufsehenerregendes, folgenreiches Beispiel gab, um auch diesen Geboten Gottes in seinem Volk zur Erfüllung zu verhelfen und damit sein Volk vor einer Katastrophe zu bewahren, die schon begonnen hatte. Es fällt uns heute schwer, dieses sein Handeln zu verstehen, und trotzdem müssen wir dieses Eifern für Gott als Ausdruck seines Gehorsams diesem gegenüber und seiner Verantwortung für die Bewahrung des Glaubens seines Volkes anerkennen. Ob dieser Eifer in einer Notsituation des Volkes, Eifer für Gott und das Volk Gottes, auch etwas von Gottes Gegenwart im Leben Pinchas zeigte? Ein vierter Bericht. Uns wird im 4. Buch Mose im 31. Kapitel berichtet, dass einige Zeit später Gott Mose, dem Führer des Volkes Israel, befahl, an einem anderen Volk, dessen Verhalten zu Israel zu der erwähnten, bereits begonnenen Katastrophe geführt hatte, durch einen Krieg Rache zu nehmen. Auch ein solches Handeln Gottes fällt uns heute schwer zu verstehen, wo uns Jesus doch befohlen hat, sogar unsere Feinde zu lieben. Doch ging es hier um die Existenz des Volkes Israel als Volk Gottes. Und auch zu dieser militärischen Aktion wurde Pinchas von Mose mit ausgewählt. Ob sich in dem Gehorsam Pinchas gegenüber dem Führer des Volkes und damit gegenüber Gott an einer solchen risikobehafteten Aktion teilzunehmen, auch etwas von Gottes Gegenwart in seinem Leben zeigte? Und von noch einem weiteren Einsatz Pinchas, wieder von einem Befohlen, möchte ich zum Abschluss berichten. Davon spricht das Josua-Buch im 22. Kapitel. Dabei ging es um die innere Einheit des Volkes als Volk Gottes mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Die östlich des Jordans wohnenden Stämme des Volkes hatten nämlich ein Mahnmal errichtet, was fälschlicherweise als Ausdruck des Beginns eines getrennten Gottesdienstes dieser Stämme gedeutet worden war. Zur Klärung dieser vermuteten Gefahr wurden Pinchas und die Ältesten der westlich des Jordans wohnenden Stämme zu ihren Brüdern östlich des Jordans gesandt, und so konnte dieses Missverständnis geklärt werden. Ob sich in diesem verantwortungsvollen Dienst zur Bewahrung der Einheit des Volkes Gottes auch etwas davon zeigte, dass Gott bei Pinchas war? Es waren also Tätigkeiten der verschiedensten Art, die Pinchas in seinem Leben ausführte. Von anderen angeordnete und solche aus eigener Initiative, bedeutende und weniger beachtete, einmalige und sich ständig wiederholende, mit Risiken behaftete und gefahrlose, aber in jedem Fall Tätigkeiten voll Verantwortung vor Gott und dem Volke Gottes. Gott erkannte das an und gab ihm dazu Gelingen. Und so konnte der spätere Schreiber der Chronikbücher mit Recht vermerken, der Herr war mit ihm. Dass Gott bei allen Menschen ist, die nach seinem Willen fragen und bereit sind, große oder kleine Aufgaben für ihn zu übernehmen, solche, die ihnen aufgetragen werden, oder solche, die sie selbst als notwendig erkennen, solche mit täglichem Einerlei verbundene und wenig beachtete und solche, die einmalig, vielleicht außergewöhnlich sind. Solche, die in unser normales Leben passen und solche, die es verändern und nicht immer nur zum Angenehmeren. Das alles gilt auch heute, auch für uns Christen, für uns Angehörige des neutestamentlichen Volkes Gottes. Wichtig ist unser Ja zu diesen auf uns zukommenden Aufgaben, unsere Bereitschaft, sie in Verantwortung vor Gott und dem Volke Gottes der Gemeinde auszuführen. Es ist nicht wichtig, ob ein späterer Geschichtsschreiber, vielleicht der Verfasser einer Gemeindechronik, einmal unseren Namen mit dem Zusatz erwähnt, der Herr war mit ihm. Aber wichtig ist, dass einmal der Herr der Gemeinde, Jesus Christus, wie er es einmal in einem Gleichnis ausdrückte, zu uns sagen wird. Matthäus 25: Recht so, du guter und getreuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ob sich ein solches Leben mit Gott und für Gott nicht auch für alle diejenigen lohnt, die bisher noch kein klares Ja zu ihm und seinem Sohn gesagt haben?